Es bringt nichts, Digitalisierung in der Bildung einfach so zu machen, dass man sagt, na, jetzt nutzen wir auch ein paar digitale Tools, aber machen genau die gleiche Bildung, die wir vorher eigentlich auch hatten, sondern es geht eben darum, dass wir die Lernkultur und damit dann auch die Prüfungskultur in den Fokus nehmen und überlegen, wie kriegen wir das umgewandelt und geändert.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Brasilien hat mehr als 200 Millionen Einwohnerinnen und ungefähr genauso viele Menschen nutzen ChatGPT. Der KI-Chatbot ist Ende 2022 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden und seitdem wird sehr, sehr viel über das Thema KI diskutiert. Was kann die KI? Wo liegen ihre Grenzen und braucht es vielleicht auch Regeln im Umgang mit der KI, gerade im Bildungsbereich? Gemeinsam mit Nele Hirsch will ich heute darüber sprechen, welche Rolle künstliche Intelligenz im Kontext Bildung spielen kann und wie gut KI für Schulen ist. Nele ist Bildungswissenschaftlerin und Gründerin des E-Bildungslabors. Grüß dich, Nele. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
Du hast dich ja schon sehr, sehr früh politisch engagiert, warst unter anderem bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion und bist Mitglied im Bündnis Freie Bildung. Vor mehr als 10 Jahren hast du dann das E-Bildungslabor gegründet, eine Initiative zur Unterstützung guter Bildung im digitalen Wandel. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Was genau machst du da und vor allem für wen auch?
Also meine Zielgruppe ist tatsächlich relativ vielfältig. Ich bin natürlich viel im schulischen Kontext da, aber auch an allen anderen Stellen, wo Bildung stattfindet. Also durchaus auch an Hochschulen, berufliche Bildung, sonstige Erwachsenenbildungseinrichtungen, auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, mit denen ich Sachen mache. Schule, wie gesagt, ist ein ganz großer Schwerpunkt, weil sich da natürlich ziemlich viel bewegt und auch ein großer Bedarf da ist, ja, Sachen gemeinsam zu diskutieren. Und das ist auch gleich der nächste Punkt. Was mache ich denn da eigentlich so ganz genau mit diesen Menschen? Mein Fokus ist ein bisschen so, dass ich mir überlege, wie kann man gutes Lernen gestalten in einer Gesellschaft, die zunehmend digital geprägt ist, die zunehmend vernetzt ist. Und da gestalte und konzipiere ich Lernformate, Bildungsveranstaltungen in unterschiedlichen Arten und Weisen, erstelle auch Bildungsmaterialien. Und was bei mir für meine Arbeit ganz wichtig ist und was ich sehr gerne mache, ich teile das offen, weil ich so der Überzeugung bin und auch den Anspruch an mich selber habe, dass Bildung eigentlich besser wird, wenn man sie teilt.
Du sagst, du teilst es offen, du bezeichnest dich selbst auch als Unterstützerin für gute Bildung und du arbeitest im Rahmen des E-Bildungslabors mit dem Geschäftsmodell des Teilens. Was genau darf man sich unter dem Geschäftsmodell des Teilens vorstellen?
Ja, das klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich, ne? Aber Geschäftsmodell des Teilens und offen teilen meint einfach, also dahinter steht ein bisschen die Überlegung der sogenannten Open Educational Resources. Also abgekürzt wird es OER für die Menschen, die zuhören und das vielleicht nicht kennen. OER sind im Prinzip sowas wie offen lizenzierte Bildungsmaterialien, weil wir im Normalfall ja so sind, dass das Urheberrecht gilt. Also sobald eine Person was erstellt, ist das Erstellte urheberrechtlich geschützt und das bedeutet dann, der Weiternutzung sind ganz, ganz enge Grenzen gesetzt. Also ich könnte jetzt nicht einfach was ich in meinem Blog veröffentlicht habe, da könnte nicht eine andere Person kommen und sagen, cool, klingt spannend, nehme ich und nutze das in meinem Moodle-Kurs. Also da würde dann einfach das Urheberrecht einen Strich durch die Rechnung machen. Und vor dem Hintergrund, weil es ja doch auch Menschen gibt, die sagen, ist ja eigentlich total doof, dass das so ist. Ich würde es total schön finden, wenn andere Leute diese Materialien auch weiter nutzen würden. Gibt es OER, also ganz praktisch die Möglichkeit, solche Materialien, die man dann erstellt hat, wie mit so einer Art Stempel zu versehen. Das ist dann eine offene Lizenz. Und dieser Stempel, das ist dann meistens im Bildungskontext eine Creative Commons Lizenz, abgekürzt mit CC, heißt dann eben, okay, natürlich gilt weiterhin das Urheberrecht, aber ich erlaube hiermit allen, die das sehen, dass sie das trotzdem weiter nutzen dürfen in ihrem Kontext. Ich kann dann auch noch Bedingungen definieren, zum Beispiel, dass mein Name dabei dann bei der Weiternutzung genannt werden soll. Und das ist im Prinzip dann auch schon der Kern von dem Geschäftsmodell des Teilens. Ich gehe meistens so vor, dass wenn ich mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern zum Beispiel bespreche, wir wollen einen Online-Kurs jetzt ganz aktuell zu gutem Lernen mit künstlicher Intelligenz erstellen, dann sage ich eben, kann ich total gerne machen, so einen Kurs erstellen. aber der Kurs sollte am Ende eben als OER veröffentlicht sein. Und das heißt dann eben praktisch, dass nicht nur vielleicht die 20 oder 30 Menschen, die dann in dem Kurs auch direkt teilnehmen, von den Materialien profitieren können, sondern dass eben auch alle anderen Menschen, die diesen Kurs dann sehen, also den weiter nutzen können, auch damit lernen können und vor allen Dingen den auch dann so anpassen können, dass sie das vielleicht in ihrem Bildungskontext weiter nutzen können. Und für mich hat es so, also ganz egoistisch gesehen, den Vorteil, mein Name kommt dadurch ins Gespräch, andere Menschen werden darauf aufmerksam, sagen vielleicht, oh Nele, du hast diesen coolen Kurs erstellt, kannst du vielleicht für uns einen Kurs erstellen mit dem und dem Schwerpunkt. Und es gibt einem auch so, ein gutes Gefühl, weil man eben sagt, okay, sonst ist für 20 bis 30 Menschen arbeiten ja doch so ein bisschen ein Gefühl, vielleicht, ist eher so für die Schublade. Aber wenn man sagt, nee, das ist offen und das können auch ganz viele andere weiter nutzen, dann hat man doch viel, viel mehr und auch so den Eindruck, ja, man kann tatsächlich gute Bildung für alle voranbringen. Und das ist das, was ich mit dem Geschäftsmodell des Teilens versuche.
Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben gleich beim Thema Teilen. Du bist ja Lehrerkind und hast deswegen eigentlich dein ganzes Leben immer schon mit dem Thema Schule und Bildung zu tun gehabt. Wie können wir uns Nele Hirsch als Schülerin vorstellen? Magst du ein Zeugnis mit uns teilen? Und was verrät dieses Zeugnis über dich als Schülerin?
Ja, also als Lehrerskind kann man sich das ja schon denken. Ich war super privilegiert als Schülerin. Also meine Eltern waren sogar noch so, dass auch beide so Fachrichtungen vertreten waren. Also meine Mutter mit Deutschgeschichte und mein Vater mit Mathe-Physik. Also besser passt es gar nicht. Und andere Menschen, die auch als Lehrerskind aufwachsen oder jetzt ihre Kinder selbst als Lehrerinnen und Lehrer haben, werden das schon wissen, dass es natürlich eine ganz spezielle Art und Weise ist, wie dann auch zu Hause so das Leben gestaltet ist. Also es war einfach so, ohne dass man jetzt direkt gesagt hat, so wir pauken jetzt zu Hause oder so, dass ich natürlich von zu Hause sehr, sehr viele Sachen mitgekriegt habe. Also schon ganz früh lesen, Sachen für sich selber entwickeln und ausprobieren, ganz viele Sachen auch konzentriert machen oder ähnliches. Dass es natürlich absolut passte und ich ziemlich nahtlos in dieses ganze Bildungssystem reinpasste und da eigentlich nie irgendwie Schwierigkeiten hatte. Und so ist es auch in meiner Erinnerung mit meinen Zeugnissen. Also ich hatte immer gute bis sehr gute Noten. Das jetzt klingt das alles ziemlich langweilig, so Streberin Nele so ein bisschen. Was ich mir trotzdem zugute halten würde, ist, dass ich immer den Anspruch hatte, und das habe ich tatsächlich auch von meinen Eltern zu Hause mitgekriegt, dass sie mir eben versucht haben, doch auch bewusst zu machen, ich gehe da mit einer privilegierten Rolle rein. Also sprich, viele andere Kinder haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, die ich in irgendeiner Form mitbringe. Und deshalb nie jetzt sowas war, dass ich so, ich bin so cool und ich habe die sehr guten Noten, sondern eher so war, ich will auch gerne versuchen, anderen zu helfen und zu unterstützen und Sachen auch schon damals, glaube ich, in der Schule so voranzubringen, dass die Schule für alle besser wird. Und ich bin tatsächlich sehr gerne in die Schule gegangen. Gerade dann auch, als ich älter war, habe ich die Schule auch sehr als meinen eigenen Raum verstanden. Also war dann in vielen AGs, habe versucht, auch in der SMV mitzuarbeiten und da Sachen zu gestalten. Und das ist auch was ich jetzt so mitnehme, dass ich finde, okay, Schülerinnen und Schüler müssen einfach die Möglichkeit haben, ihren Lernraum zu gestalten und den zu ihrem eigenen Lernraum zu machen, wenn gutes Lernen überhaupt funktionieren soll.
Das heißt, Nele war eine gute Schülerin, aber sie ist auch gerne in die Schule gegangen, weil das sind ja oft zwei verschiedene Dinge. Es gibt ja auch Menschen, die gut waren in der Schule, aber nicht so gern dorthin gegangen sind, aber du warst gern in der Schule.
Genau, also mich hat es nicht so gestört. Also das war auch was ich dann, glaube ich, einfach mitgekriegt habe. Also es ist ja dann so angepasstes Lehrerskind zu sein. Also sprich, wenn ich Sachen schon wusste, dann kann man ja Rabatz machen als Schüler oder Schülerin und sagen, was ist das jetzt hier langweilig? Man kann sich aber auch einfach hinsetzen und ganz entspannt, dann höre ich jetzt halt zu, ist ja auch nicht so schlimm, also lasst es dann sozusagen über mich ergehen. Und es gab tatsächlich auch immer Lehrer und Lehrerinnen, die mich dann auch herausgefordert haben. Und das fand ich dann auch also wirklich sehr, sehr spannend. Und also erinnere mich zum Beispiel Gemeinschaftskunde, dass da dann ganz also wirklich herausfordernde Diskussionen stattfanden, die mich dann auch viel noch beschäftigt haben. Also solche Erlebnisse gab es ja in der Schule dann durchaus auch.
Das heißt, du hast das Thema Bildung eigentlich schon aus dem Elternhaus sehr stark mitbekommen, warst dann gerne in der Schule und hast dich ja dann schon sehr, sehr früh politisch auch engagiert für das Thema Bildung. Man könnte dich als Bildungsaktivistin bezeichnen. Magst du diesen Ausdruck für dich selbst?
Ja, also Bildungsaktivistin mag ich glaube ich, gerne. Ich frage dann immer, habe ich tatsächlich das Recht, mich selbst als Bildungsaktivistin zu bezeichnen? Also das ist ja schon ein sehr, sehr großer Begriff, weil Aktivismus ja bedeutet, man versucht wirklich was zum Besseren zu verändern und was voranzubringen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Anspruch. Und was mir auf jeden Fall sehr, sehr klar ist, ist, dass ich in diesem Aktivismus ja nicht alleine bin, sondern dass ich in einem Netzwerk von ganz, ganz vielen anderen Menschen aktiv bin. Und alleine würde ich sicherlich überhaupt gar nichts vorankriegen. Aber eben gemeinsam mit anderen Menschen habe ich doch den Eindruck, dass man an ganz vielen Stellen versuchen kann, Bildung zum Besseren zu verändern und Lernen eben besser zu gestalten.
Du hast ja vor 10 Jahren das E-Bildungslabor gegründet. Und wenn du so zurückblickst, welche Rolle spielt eigentlich Politik heute in deinem Leben?
Also ich würde mich immer noch als ein politischer Mensch in dem Sinne sehen, dass ich den Anspruch habe, was voranzubringen, was zu verändern, was zu gestalten. Klassisch politisch aktiv oder auch in der Partei aktiv bin ich überhaupt gar nicht mehr. Das ist nicht der Weg, den ich weitergehen wollte. Da habe ich doch den Eindruck, dass ich jetzt sehr praktischer und konkreter Sachen machen oder tun kann. Und für mich ist es dieses, also ganz praktisches Beispiel, wenn ich eingeladen werde zum pädagogischen Tag an der Schule und die wollen für sich erarbeiten, wie können sie selbstorganisiertes Lernen besser voranbringen mit Schülerinnen und Schülern. Dann habe ich den Eindruck, durch diese ganz praktische Arbeit zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, wo ich sie dann auch unterstütze und ihnen dabei helfe, dass sie für sich gute Antworten oder gute erste Wege finden, kann ich tatsächlich was ganz konkret voranbringen und habe dann auch so ein bisschen sichtbar, ja, da bewegt sich jetzt was. Und das ist eigentlich was, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Und daneben gibt es natürlich die andere Ebene, also dass es sowas gibt, das hattest du schon erwähnt, wie das Bündnis Freie Bildung, wo man eben mit Menschen zusammenkommt, denen diese freie Bildung, diese Open Educational Resources, die ich schon erwähnt habe, ein großes Anliegen sind und die, wo man eben gemeinsam planen kann und sagen kann, wo soll es da hingehen und was ist uns wichtig und dann natürlich auch, welche politischen und strukturellen Rahmenbedingungen wünschen wir uns dazu eigentlich.
Bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema KI für Schulen einsteigen, du hast gerade gesagt, du bist immer wieder an Schulen, pädagogische Tage, begleitest Lehrkräfte. Welchen ganz generellen Blick hast du eigentlich auf Schule? Also wie würdest du den Ist-Zustand unserer Schulen, unseres Schulsystems beschreiben?
Na, ich denke, Schulen stehen natürlich vor ziemlich großen Herausforderungen, wie natürlich auch die Gesamtgesellschaft vor großen Herausforderungen steht. Und wenn ich mir Schulen so angucke, an denen ich zu Besuch bin, dann ist das, was mich optimistisch oder freudvoll stimmt, dass ich eigentlich immer wieder auf Menschen dort stoße, die sagen, ja, man muss da doch was verändern und die versuchen, neue Ideen auch umzusetzen. Und ich sehe meine Rolle so ein bisschen eben genau diese Person im Schulkontext, die es an ganz, ganz, ganz vielen Stellen gibt, eben bestmöglichst zu stärken und zu unterstützen und sie in ihrer Arbeit zu begleiten. Weil ich bin natürlich selbst nicht Teil jetzt von einem Kollegium und auch nicht Teil von der Schule. Das macht es immer so ein bisschen schwierig, ne, dass man so leicht auch in die Ecke gestellt werden kann. Ha, jetzt kommt die Superexpertin von extern und erklärt uns mal alles, wie das hier so funktionieren will. Da versuche ich ganz bewusst davon abzusehen, sondern eben eher hinzugehen und mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam was zu entwickeln. Und ich habe auch immer den Anspruch, dass ich nicht sage, ich habe jetzt tatsächlich die fertigen Antworten, sondern es geht wirklich darum, ein Lernen zu gestalten und dafür auch Räume zu öffnen. Weil das ist ja auch die Realität, dass wir im Kontext von der Digitalisierung oder zu künstlicher Intelligenz kommen wir ja noch nicht die fertigen Antworten haben, wo man sagen kann, so und nicht anders funktioniert das. Sondern viel wichtiger ist es ja eigentlich erstmal überhaupt die richtigen Fragen zu stellen und dann eben gemeinsam an diesen Fragen zu arbeiten und auch Lösungen zu entwickeln.
Unsere Podcast-Hörerinnen können das leider nicht sehen, aber es ist wirklich schön, wie du strahlst, wenn du davon sprichst, dass du mit Lehrkräften gemeinsam arbeitest, gemeinsam etwas entwickelst und Räume schaffst. Du forderst ja unter anderem auch mehr KI für Schulen. Warum forderst du das und was meinst du damit ganz konkret? Ich gehe mal davon aus, du meinst damit nicht, dass plötzlich alle Hausaufgaben in wenigen Minuten erledigt sind, sondern du meinst was ganz anderes damit. Möchtest du uns ein bisschen mitnehmen in das Thema, warum brauchen wir mehr KI an Schulen?
Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich so direkt sagen würde, mehr KI an Schulen. Ich würde, glaube ich, sagen, wir brauchen mehr Auseinandersetzung mit diesem Thema an Schulen. Also das ist erstmal das Wichtige. Und wie genau das dann eingesetzt werden kann, ist nochmal was anderes. Und der Hintergrund davon ist einfach, dass künstliche Intelligenz jetzt eine technologische Entwicklung ist. Da kann man dazu stehen, dass man das toll findet oder ziemlich blöd findet. Aber Fakt ist ja, dass die erstmal da ist und vor allen Dingen auch ein Teil natürlich von der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen, aber ganz genauso auch von Erwachsenen ist. Und genauso wie das auch schon mit anderen Digitalisierungsprozessen war, ist es ja immer so, dass es da nicht nur einfach dann um die neuen digitalen Werkzeuge geht, sondern auch darum, dass diese Werkzeuge natürlich die Art und Weise, wie wir zum Beispiel zusammen kommunizieren oder unser Leben gestalten, verändert. Und ganz genauso verändert es dann natürlich auch die Art und Weise, wie wir lernen und lehren gestalten müssen. Also ich habe das immer so ganz platt, wenn man es formulieren will. Es bringt nichts, Digitalisierung in der Bildung einfach so zu machen, dass man sagt, na, jetzt nutzen wir auch ein paar digitale Tools, aber machen genau die gleiche Bildung, die wir vorher eigentlich auch hatten, sondern es geht eben darum, dass wir die Lernkultur und damit dann auch die Prüfungskultur in den Fokus nehmen und überlegen, wie kriegen wir das umgewandelt und geändert. Und jetzt bei künstlicher Intelligenz, da ist natürlich auch ganz, ganz viel Hype dabei. Na, das kriegt man mit. Alle machen jetzt irgendwie was zu KI. Da muss man auch immer oft nochmal genau hingucken, was steckt da dahinter. Aber wenn man da hinguckt und sagt, was steckt dahinter, dann glaube ich doch, dass gerade große Sprachmodelle, also sowas wie ChatGPT oder auch andere Sprachmodelle, einen sehr großen Einfluss darauf haben werden, wie sich die Art, wie wir lesen und schreiben, also wie wir Informationen aufnehmen und wie wir auch Informationen kommunizieren, also weitergeben an andere, dass sich das sehr, sehr grundlegend verändert. Also wenn ich früher noch ganz klassisch einfach linear ein Buch gelesen hätte, dann später schon im Internet war, da vielleicht sehr vernetzt gelesen habe, also mit sehr vielen Links und so weiter, habe ich jetzt mit großen Sprachmodellen noch mal mehr die Möglichkeit, beispielsweise mir erst sowas zusammenfassen zu lassen, noch mal umzumodellieren. Und das ist natürlich eine andere Art und Weise, wie ich mich dann mit Informationen auseinandersetze. Und meine These ist so, wenn wir das einfach so laufen lassen, dann kann das ziemlich schief gehen. Also dann profitieren eigentlich die Menschen, die ohnehin schon ziemlich gut, also einen ziemlich hohen Bildungsstand haben und eigentlich ziemlich schlau sich auch in neuen Sachen einarbeiten können, dann profitieren die sehr, sehr stark davon. Aber viele andere fallen hinten runter, weil solche Sprachmodelle natürlich auch dazu verleiten, einfach Abkürzungen zu nehmen. Also ne, zu sagen, ChatGPT, schreib mir jetzt mal meine Erörterung, zack, sie liegt vor. Und mit ein bisschen Tricks kann ich auch sagen, ich bin in der 8. Klasse und nicht so gut in Deutsch, bitte schreib mir so eine Erörterung, dass meine Lehrerin mir auch glaubt, dass ich sie selbst geschrieben habe, zack, und dann habe ich den Text auch. Und das ist natürlich was, was wir so nicht einfach laufen lassen können, sondern wo wir als pädagogisch tätige Menschen eine Verantwortung haben, dass wir erstmal gemeinsam reflektieren, was ist denn dann eigentlich eine kluge KI-Nutzung und dann auch Menschen befähigen, dass sie eben zu so einer klugen KI-Nutzung kommen. Und darum sage ich, diese Auseinandersetzung gehört in die Schulen, weil wenn das eben nicht stattfindet, dann geht diese Schere, also diese soziale Schere, die wir ja ohnehin im Bildungssystem haben, geht sie noch mal viel, viel mehr auseinander.
Es ist total spannend, dass du sagst, wir brauchen mehr Auseinandersetzung zum Thema KI. Wir haben ja, oder es wurde ja viel über KI diskutiert die letzten 2 Jahre. Und da kann man schon sehen, dass das teilweise die Gemüter entzweit. Da gibt es die einen, die sagen, das ist der Allheilsbringer, der plötzlich alle Probleme in unserem Bildungssystem löst und alle Schülerinnen fair und individuell fördert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, das ist Teufelszeug, das lässt unsere Kinder verdummen und die lernen nichts mehr in der Schule. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und wie du schon gesagt hast, das liegt an uns allen, also an den Lehrkräften, es liegt an Eltern, es liegt an Schulleitungen, es liegt an der Politik, es liegt an Bildungsmedienanbietern, dass wir einen guten Weg finden, mit KI umzugehen und gute Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt hast du auch vorhin angesprochen, die Lebensrealität. KI ist einfach Teil unserer Lebensrealität, im Übrigen schon viel länger als die letzten 2 Jahre, als der Zeitpunkt da war, als plötzlich ChatGPT für alle zugänglich waren. Und ich habe in der Vorbereitung eine repräsentative Studie von Infratest im Auftrag Auftrag der Vodafone-Stiftung gefunden, die auf der einen Seite zeigt, dass Schülerinnen und Schüler im Einsatz von künstlicher Intelligenz deutlich mehr Chancen als Gefahren sehen. Das liegt irgendwie auf der Hand, weil du hast gesagt, Lebensrealität. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen ja auch privat ChatGPT und andere KI-Anwendungen. Auf der anderen Seite zeigt die Studie aber auch, dass KI in Schulen noch sehr wenig oder gar nicht genutzt wird und dass das sehr, sehr stark abhängig davon ist, wie die einzelne Lehrkraft damit umgeht. Aus deiner Sicht, welche Lösungsansätze gibt es, dass KI ein fester Bestandteil unserer Bildung wird, beispielsweise auch in Lehrpläne Eingang findet? Gibt es da schon positive Beispiele, die du kennst und von denen du uns ein bisschen was erzählen kannst?
Also ich glaube, mein Ansatz ist ja so ein bisschen, dass ich tatsächlich praktisch gucke, was können wir direkt an einer einzelnen Schule machen. Das heißt natürlich dann gleichzeitig auch, es braucht auch die größeren strukturellen Rahmenbedingungen. Es muss von der Infrastruktur her natürlich so sein, dass ein Zugang gesichert ist. Meine Perspektive ist erstmal die, dass ich mir überlege, was muss denn eigentlich an einer einzelnen Schule passieren, dass das passt. Und was ich da mitbekomme und auch selbst erlebe, wenn ich an Schulen bin, ist eine Situation, dass viele Lehrkräfte schildern, und das kann ich auch sehr gut also nachvollziehen, dass sie in einem ziemlich engen Korsett einfach arbeiten. Also vor ein paar Jahren kam dieses Thema Inklusion, davor waren ja auch schon Digitalisierungssachen, dann war die Corona-Pandemie. Also es kommen immer irgendwie ganz neue und vielfältige Anforderungen, und Lehrkräfte haben dann die Herausforderung, da irgendwie damit umzugehen. Und so dieses Bild, was ich oft mitbekomme, ist, dass man sich eben fühlt wie so ein Jongleur, ne? Ganz viele Bälle sind schon in der Luft und jetzt wird noch der KI-Ball dazugeworfen. Und dann kann es halt auch leicht dazu passieren, botsch, jetzt kracht tatsächlich alles zusammen und es funktioniert gar nicht mehr. Was so für mich deshalb die wichtigste Forderung ist, dass sich da was verändern kann oder dass es auch funktioniert, sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach, dass wir mehr Freiräume an den Schulen brauchen. Also, dass es einfach sehr viel mehr Raum geben muss, zum Beispiel, dass Kolleginnen und Kollegen sich zusammensetzen können und gemeinsam sagen können, so, wir erkunden mal, was können wir denn mit solchen KI-Tools machen, und wir reflektieren dann auch darüber. Und in der Profi-Version setzen sie sich natürlich nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, sondern auch direkt mit Schülerinnen und Schülern. Aber auch dazu muss natürlich ein Raum da sein. Und wenn das Bildungssystem immer so angelegt ist, dass man sagt, so, aber hier wartet jetzt diese Prüfung und es ist festgelegt, genau das muss jetzt in irgendeiner Form also in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler transferiert werden, damit sie nachher diese Prüfung bestehen können und damit vorankommen, dann verhindert es natürlich ganz viel. Und darum, glaube ich, brauchen wir insgesamt im Bildungskontext mehr Offenheit in so einem Sinne, dass wir einfach Lernprozesse zulassen können, wo wir vielleicht auch nicht am Anfang schon wissen, aha, das ist als Ergebnis dann auch tatsächlich feststehen da, was ja auch einen großen Sinn macht, weil wir auch gesamtgesellschaftlich natürlich nicht mehr sagen können, okay, in 20 Jahren wird man genau diese und jene Kompetenzen brauchen, sondern es wird ja viel wichtiger, dass ich sowas habe, dass ich ein eigenes Anliegen entwickeln kann, dass ich mich in Sachen einarbeiten kann, also das ganze Thema Selbstlernkompetenz, dass ich mich für was begeistern kann. Und das sind ja genau solche Dinge, die ich dann tatsächlich in offenen Bildungsprozessen also auch für mich erwerben und entwickeln kann. Ganz anders als wenn ich so einen klassischen Bildungskontext mir angucke. Ich sage, es gibt feststehende Inhalte und die müssen eben einfach vermittelt, also weitergegeben werden.
Jetzt hast du gerade diese offenen Lernformen angesprochen. Wie lernoffen ist denn unser Bildungssystem eigentlich?
Naja, also es bewegt sich auch da viel. Es gibt ja auch da ganz viel, gerade im Kontext Prüfungskultur, ganz viele Menschen, die dazu arbeiten. Also kann man zum Beispiel das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur erwähnen, wo ganz großartige Menschen arbeiten und eben immer wieder so den Finger in die Wunde legen. Es bringt nichts, dass Prüfung so gestaltet ist. Ich gebe erst die Inhalte rein und dann überprüfe ich, ob die auch in den Köpfen da sind, sondern dass viel mehr zum Beispiel Wert gelegt werden muss auf den Lernprozess selber und auch auf die Fähigkeit, wie kann man diesen Lernprozess reflektieren. Aber wir sind da, glaube ich, gerade so ein bisschen in so einer, Zwischenklemme. Also ganz viel Menschen haben, glaube ich, erkannt, dass es eigentlich in eine andere Richtung gehen muss. Es wird auch ganz viel experimentiert mit einer veränderten Lernkultur und mit eben solchen offenen Lernprozessen. Aber trotzdem haben wir so als formale Vorgabe ganz oft eben noch bestimmte Prüfungsregularien, an denen wir nicht wegkommen. Und das ist natürlich völlig klar, das verstehe ich auch aus einer Perspektive von Schülerinnen und Schülern, dass die sagen, es ist schon alles cool, was wir hier dann vielleicht in der Schule machen mit lauter spannenden Projekten. Aber ich habe natürlich auch das Interesse, dass ich da am Ende meine Prüfung gut bestehe. Und solange das eben so ist, dass Schülerinnen und Schüler immer in der Situation sind, ja fragen zu müssen, welche Prüfung steht denn da dann am Ende und was muss ich dafür können, sind natürlich die Spielräume oder die Freiräume auch für eine Veränderung von der Lernkultur doch relativ eingeschränkt. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass sich das jetzt so stark reibt, also an beiden Stellen wird ja versucht, Sachen voranzubringen, dass das sich eben doch auch Schritt für Schritt verändert.
Jetzt hast du vorhin gesagt, wir haben viele Bälle in der Luft und tendenziell kommen ja immer neue Bälle dazu und die, die schon in der Luft sind, fallen nicht weg. Wir beobachten eine politische Radikalisierung und dann wird der Ruf laut, mehr Demokratiebildung an Schulen. Wir sehen das Thema Klimawandel und der Ruf wird laut, das gehört in die Schulen und das stimmt natürlich alles. Jetzt kann man beim Thema KI natürlich beobachten, da gibt es fast täglich neue Meldungen, dass es neue KI-gestützte Angebote zur Lernförderung gibt und Co. Und in vielen Bundesländern gibt es auch schon erste Finanzierungen und Pilotprojekten an Schulen. Eigentlich ging das ja relativ schnell, dass dieses Thema in Schule angekommen ist, oder siehst du das anders?
Ja, das ist schon angekommen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, auf jeden Fall an vielen Stellen noch nicht nachhaltig angekommen. Also da ist doch noch mehr zu machen, weil wir bleiben bis jetzt bei so einer additiven Sache. Also es funktioniert an vielen Stellen schon noch so, okay, dass jetzt eben der KI-Ball noch zugeworfen wurde und dann wird eben jetzt der KI-Ball auch noch mitjongliert. Aus meiner Sicht kann das aber tatsächlich nicht insgesamt die Lösung sein oder der Leitstern sein, an den ich mich orientieren würde, sondern das ist dieses, dass wir eben doch überlegen müssen, wie muss sich denn dann tatsächlich auch die Bildung verändern? Und da ist für mich gar nicht so sehr der Anspruch, dass wir von KI als einer Technologie oder einem Werkzeug ausgehen, sondern wir müssen ja vom Lernen selbst ausgehen. Und natürlich sind dann digitale Medien und dann eben auch die Technologie der künstlichen Intelligenz ein selbstverständlicher Bestandteil davon. Aber es ist eben gleichzeitig nicht der Ausgangspunkt. Und vielleicht nochmal, um auf dieses Bild mit dem Jongleur und mit den vielen Bällen zu kommen. Also so eine ganz einfache Sache, warum es da tatsächlich zu einer Veränderung kommen muss. Und dann sind auch neue Sachen möglich, ist, wenn man sich so den klassischen Unterricht anguckt. Und da habe ich ja die Situation, dass natürlich die Lehrperson gefragt ist. Also die steht da vorne und die muss was erklären und die muss für Fragen in irgendeiner Form da sein. Also ist sie im Prinzip die ganze Zeit in Aktion und beschäftigt. Und wenn man zu so einer Lehrperson sagt, ha, das ist doch total cool, wenn wir ein selbstbestimmtes Lernen machen und dann entwickeln das die Lernenden für sich selber, ihre eigenen Fragen und arbeiten dann mit denen und du führst individuell mit denen Lernberatungsgespräche und Lernreflexion, dann sagt diese Lehrperson natürlich, wann soll ich das denn überhaupt noch machen? Ich stehe ja vorne vor der Klasse und muss hier unterrichten. Und wenn wir das aber einfach grundlegend transformieren und sagen, nein, der Unterricht ist ja dann an der Stelle schon das Problem, wie er in der klassischen Form stattfindet. Und wenn wir es so gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler für sich an Projekten arbeiten, dann haben wir ja auch gar nicht mehr eine Lehrperson, die vorne an der Tafel steht und Inhalte vermittelt. Also sprich, ist da ja dann plötzlich auch viel, viel mehr Raum, um ganz viele andere Dinge zu machen. Und das meine ich immer, diesen Schritt zu gehen, der fehlt mir ganz oft an Schulen und der fehlt mir dann oft auch jetzt in der aktuellen KI-Debatte, weil es eben doch dieses Additive ist. Also irgendwie versuchen wir das noch mit reinzunehmen und unterzubringen, anstatt tatsächlich zu überlegen, wie müssen wir unsere Lernkultur verändern.
Aber du hast da, glaube ich, gerade was ganz Wichtiges angesprochen, und weil du gesagt hast, wir müssen vom Lernen selbst ausgehen, weil Technologie, ganz egal, ob das jetzt KI oder was anderes ist, ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja immer um die Frage, wo kann das lernförderlich sein oder wo kann es Schülerinnen oder Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Wir haben Silke Müller auch schon zu Gast gehabt bei uns im Podcast, die du wahrscheinlich kennst, der Schulleiterin, die hat gesagt, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Technisierung und Digitalisierung. Und wenn man sich so Förderprogramme wie den Digitalpakt 1 anschaut, dann ging es da sehr stark darum, Schulen zu technisieren, sprich mit Infrastruktur und Endgeräten und Hardware auszustatten. Das ist aber nur der erste Schritt und das ist noch keine Digitalisierung. Und da gibt es ein schönes Zitat von Thorsten Dirks, dem ehemaligen CEO von Telefonica Deutschland, der 2015 gesagt hat, schlechter Unterricht bleibt schlechter Unterricht, auch wenn man ihn mit Tablets und Smartphones aufmotzt. Oder Klaus Zierer, der sagt, Schlechter Unterricht wird tendenziell durch Digitalisierung eher schlechter, guter kann durch Digitalisierung besser werden. Wo stehen wir da heute aus deiner Sicht und was haben Technologien in den Schulen bereits Positives bewirkt?
Ja, also ich glaube, das Bild ist einfach ganz, ganz, ganz vielfältig, dass man das, glaube ich, so generell nicht sagen kann. Die Tendenz ist immer noch ein bisschen aus meiner Sicht so, dass man den Fokus legt auf Digitalisierung als Werkzeug, was ja auch eine Sache ist, die natürlich wichtig ist. Also jetzt im Kontext von künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, sowas zu lernen. Wie gibt man da einen schlauen Prompt ein und wie ordnet man das Ergebnis ein? Aber es kann natürlich nur eine Sache sein. Und andere Kompetenzen, die eben dadurch entstehen, weil sich die Gesellschaft verändert, dadurch, dass es diese technologischen Prozesse gibt. Also sowas wie in einer KI-geprägten Welt ist es wichtiger, dass ich eigene Anliegen zum Beispiel entwickeln kann, dass ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Das sind dann eigentlich die Kompetenzen, die wir viel, viel stärker in den Fokus nehmen müssen. Und da, glaube ich, kann Digitalisierung schon ein bisschen als so eine Art Katalysator wirken. Also Sandra Schön, die ist auch aus der OER-Community, sagt immer so ein bisschen, vergleicht die Digitalisierung mit Pippi Langstrumpf. Also die ist einfach plötzlich einen Tag da und dann bringt sie die ganze Welt durcheinander, obwohl wir ja nicht wollten, dass sie eigentlich da ist. Und so ein bisschen ist es jetzt, glaube ich, auch mit der künstlichen Intelligenz. Also die bringt uns ja dazu, auch wenn die KI jetzt natürlich selber keine eigene Wirkungsmacht hat, aber diese Debatte oder diese Entwicklung, die stattfindet, bringt uns natürlich dazu, dass wir plötzlich ganz viele Fragen stellen. Also, dass wir zum Beispiel herausgefordert werden, festzustellen, okay, so eine klassische Prüfung macht wirklich eigentlich nicht mehr so viel Sinn. Oder zu sagen, Schülerinnen und Schüler sollen jetzt hier eine Erörterung einfach so schreiben und dann bewerte ich die am Ende. Da bin ich im Kontext von der KI-Entwicklung tatsächlich in der Situation, dass ich sage, okay, das wird schwierig, weil eigentlich kann ich das gar nicht mehr bewerten. Ich erkenne ja gar nicht, ob das der Schüler oder die Schülerin geschrieben hat oder ein KI-Sprachmodell. Und daraus können sich dann natürlich Sachen entwickeln, dass man sagt, okay, ist es nicht wichtiger, darüber zu reden, wie schreibt man überhaupt diesen Text und dann auch sowas eben in den Fokus zu nehmen bei einer Lernentwicklung und versuchen, daran anzusetzen und so die Schülerinnen und Schüler zu stärken. Und da steckt dann, glaube ich, in der Digitalisierung ganz viel Potenzial, also dass sie so Pippi Langstrumpf-mäßig ganz viele Sachen durcheinander bringen kann.
Also positiv durcheinander bringen kann, wie Pippi Langstrumpf. Du hast ja schon gesagt, es reicht nicht, einfach noch einen Ball mehr ins Spiel zu bringen, sondern wir müssen Schule, wir müssen Bildung, wir müssen das System weiterentwickeln. Und wenn wir über die Weiterentwicklung des Systems sprechen, gibt es ja immer zwei zentrale Forderungen. Zum einen geht es natürlich um Bildungsqualität, zum anderen geht es aber auch um Bildungsgerechtigkeit. Ein ganz wichtiges Thema. Aus deiner Sicht, wie kann der Einsatz von KI oder überhaupt Digitalisierung zur Bildungsgerechtigkeit beitragen? Gerade bei KI wird das ja sehr kontroversiell diskutiert, ob das zu Bildungsgerechtigkeit beiträgt oder ob es genau das Gegenteil bewirkt. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist in jedem Fall ein sehr, sehr, sehr widersprüchlicher Prozess. Und meine Sichtweise darauf ist, wenn man es einfach so laufen lässt, verschärft es Bildungsungleichheiten. Also das ist völlig klar, weil leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler intuitiv einfach erstmal besser mit diesen Tools umgehen können, besser in dem Sinne von, dass sie lernförderlicher für sich nutzen, also nicht einfach Abkürzungen nehmen, mit denen sie selber dann in irgendeiner Form verdummen. Wir haben gleichzeitig auch die Sache, also das merkt man jetzt ja schon so langsam, wo so die Start-up-Phase sich ein bisschen dem Ende neigt und dann natürlich so unterschiedlichste Angebote zu KI auch einfach auf dem Markt sind. Also ich kann es ganz praktisch aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich mit der Basisversion von ChatGPT arbeite und ich nutze es so ein bisschen auch, um im Kontext von Programmieren so kleine Online-Tools zum Beispiel zu gestalten und ich die Basisversion nutze, kommt eine große Grütze und Katastrophe dabei raus. Wenn ich in das Pro-Abo switche und sozusagen die ausgefeilteren Versionen nutze, dann sieht es schon ganz anders aus und dann kann ich tatsächlich was davon anfangen. Also wir haben die Situation, wer mehr Geld hat, kann sich natürlich auch bessere KI, kann sich bessere künstliche Intelligenzunterstützung kaufen. Und das ist natürlich nochmal ein Aspekt, wo wir aus so einer Perspektive öffentliches Bildungssystem und Bildung als ein Grundrecht für alle natürlich auch das nicht einfach laufen lassen können, sondern uns überlegen können, wie müssen wir damit umgehen. So auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt, das ist ein widersprüchlicher Prozess, hat es natürlich sowas, dass ich versuchen kann, gerade jetzt aus einer lehrenden Perspektive und gerade wenn wir so im Bereich sind, Vermittlung von Basiskompetenzen, zum Beispiel Lernmaterialien sehr viel personalisierter oder individualisierter zu gestalten, also besser angepasster zu machen. Ich kann Lernenden auch viel stärker beibringen. Das ist dann so für mich die gute Perspektive, dass sie zum Beispiel, wenn sie Deutsch nicht als Muttersprache haben, trotzdem sowas hinkriegen können, beispielsweise eine gute Bewerbung irgendwo dann zu schreiben und da nicht automatisch aussortiert werden. Also da gibt es ja durchaus viele Möglichkeiten, wie KI tatsächlich dabei helfen kann, Ungleichheiten, die einfach in unserer Gesellschaft vorhanden sind, jetzt nicht aufzulösen, aber doch so ein bisschen zu überbrücken. Aber wie gesagt, so der Grundblick von mir darauf ist, wenn man das hinkriegen will, dass es auch in so eine Richtung geht, dann ist das eine Gestaltungsherausforderung. Und einfach so laufen lassen würde heißen, soziale Ungleichheit verschärft sich.
Das heißt, du sagst, damit es wirklich lernförderlich ist und damit es nicht Ungerechtigkeiten noch befeuert, braucht man gute Rahmenbedingungen, einen guten Rahmen, in dem sich Schulen auch bewegen können. Jetzt ist es ja so, ich bin ein großer Freund davon, immer vor allem Chancen von etwas zu sehen und nicht die Risiken. Jetzt muss man sagen, natürlich gibt es beim Thema KI gewisse Risiken. Ein Copilot ist ein super Instrument, wenn ich ihm Zugriff auf alle meine Mails, meine Kalendereinträge und alle Daten auf meinem Laptop zur Verfügung stelle, dann ist der ganz großartig. Auf der anderen Seite muss man auch immer ein Stück weit drüber nachdenken und das könnte ja auch Aufgabe von Schule sein, verantwortungsvoll mit den Dingen umzugehen und nicht nur auf das zu schauen, was ich als Ergebnis rausbekomme, sondern auch darauf zu achten, was ich reingebe. Jetzt leben wir ja in Deutschland, da ist das Thema Datenschutz natürlich ein sehr präsentes Thema, aber es gibt vielleicht auch andere Hindernisse, wo man sagt, die müssen wir adressieren und die müssen wir ernst nehmen, damit wir einen guten Rahmen schaffen für den Einsatz von KI in Schule. Was sind denn so aus deiner Sicht die Herausforderungen, die man lösen muss?
Also ich gucke auch sehr, sehr stark aus der Offenheitsperspektive auf KI und dann eben ganz praktisch auf große Sprachmodelle. Und da haben wir schon die sehr, sehr große Schwierigkeit, dass wir ja keine Transparenz darüber haben, weder über sowas, was ist eigentlich tatsächlich die Datenbasis, noch sowas, was sind denn so Megaprompts, die eben einfach schon von Anfang an in den Systemen festgelegt sind und zum Beispiel auch nicht sowas, welche Filtermechanismen werden da in irgendeiner Form angewandt, weil das ist ja nicht so, dass, also klar, die KI, die lernt sehr, sehr viel für sich alleine und da ist auch manches eine Blackbox, aber es ist ganz, ganz viel natürlich auch menschliche Arbeitskraft. Also, dass Menschen da vorgesetzt werden und gezielt gesagt wird, was wollen wir denn da drin haben und was wollen wir da vielleicht auch nicht drin haben und wer sollen bestimmte Sachen dargestellt werden. Und ich kann das an einem Beispiel machen. Also, es wird sicherlich eine riesen Übereinstimmung geben, also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand was dagegen sagen würde, dass sowas wie Kinderpornografie natürlich ausgefiltert werden muss. Also so, das will niemand in so einem KI-Sprachmodell drin haben. Aber an ganz vielen anderen Stellen gibt es natürlich schon Punkte, wo man in der demokratischen Gesellschaft berechtigt unterschiedlicher Auffassung darüber sein kann und es auch unterschiedliche Positionen darüber gibt. Und meine Position ist da, dass ich finde, dass sowas auch demokratisch diskutiert und dann gestaltet werden muss. Und darum ist für mich so die ganz große und wichtige Forderung, wo ich auch jetzt noch keine Lösung habe, wie wir da hinkommen. Also das sieht ja gerade nicht so optimistisch machend aus. Aber naja, also man muss sich ja Nordsterne setzen, ne? Und so ein Nordstern wäre doch, zu einer demokratisch gestalteten künstlichen Intelligenz zu kommen, wo eben eine Transparenz da ist über Datenbasis, vor allen Dingen auch über Megaprompts und über angelegte Filtermechanismen. Weil in einem Bildungssystem, wo wir ja eigentlich einen ganz großen Anspruch darauf haben, dass es ein öffentliches Bildungssystem ist, wir diskutieren ganz, ganz viel gesamtgesellschaftlich, was gehört in Lehrpläne rein, was soll da gestaltet sein, kann das eigentlich keine Perspektive sein, zu sagen, okay, wir nutzen jetzt aber KI-Modelle, die natürlich uns in eine bestimmte Richtung bringen. Also das meine ich auch gar nicht böse, dass die in so einem Sinne tendenziös ist. Das ist ja auch völlig berechtigt, das so zu machen. Aber das muss eben eigentlich demokratisch gestaltet sein. Also das, finde ich, ist so mit die wichtigste Forderung, wenn man sich überlegt, wo soll es denn hingehen mit KI? Also diese Offenheitsperspektive, diese Demokratisierungsperspektive damit reinzunehmen.
Wenn du sagst, demokratisch gestaltete KI und Nordstern und Rahmen, dann sind wir ja sehr schnell wieder beim Thema Politik. Und mit deinem Background und deiner Erfahrung, wie schwer ist es eigentlich auf politischer Ebene, Veränderungen zu schaffen, gerade im Bildungsbereich? Und was meinst du, wie schul- und unterrichtspraxisnah ist die Politik heutzutage?
Also ich mache schon den Eindruck, dass es ein großes Zugehen gibt auf Menschen, die im Bildungskontext arbeiten. Also zum Beispiel, ich selbst arbeite auch mit in einem Gremium vom Bundesbildungsministerium, was die OER-Strategie begleitet, wo wir eben versuchen, eigene Ideen da noch einzubringen oder Sachen voranzubringen. Also da sehe ich vom Grundsatz her schon sowas, dass eine zuhörende Perspektive da ist. Wenn man ganz konkret sich überlegt, was kann man dann eigentlich machen und an welchen Stellschrauben kann man drehen, dann ist es natürlich schwierig. Also wir haben den Föderalismus, wir haben ganz viele unterschiedliche Zusammenhänge, die da sind, und Bildungsdebatten haben ja dann auch oft so den Eindruck, dass man so ein schwarzes Peter-Spiel spielen. Also nee, die sind jetzt zuständig und nee, die sind zuständig. Das kann ja dann auch ziemlich frustrierend sein, wenn man sich das alles anguckt. Was ich mir so grundsätzlich von der Politik wünschen würde, wäre, glaube ich, erstmal so ein, das ist noch gar nicht so viel, dass es so viel kostet, sondern einfach so ein Zeichen, okay, wir stehen hinter euch, dass ihr versucht, die Bildung zu ändern. Also da so ein bisschen einen Pushen hinzumachen. Aber dann vor allen Dingen, dass natürlich die Rahmenbedingungen andere sind, dass es nicht einfach immer überall knirscht und knarzt, so, weil es gibt ganz viele Menschen, die ganz viel versuchen und ganz viel machen und auch ganz viel auf den Weg bringen. Und ich glaube, wenn wir die Menschen unterstützen, dann kann Bildung schon auf einen sehr, sehr guten Weg gebracht werden.
Lass uns zum Schluss noch eine ganz kurze Blitzlichtrunde starten, wenn das okay ist für dich. Ich mache natürlich auch gerne mit. Bist du bereit?
Okay.
Dann kommen jetzt die Fragen. Welche drei Begriffe kommen dir beim Thema KI und Bildung sofort in den Sinn?
KI und Bildung. Ich glaube, Widersprüchlichkeit muss gestaltet werden und auch ganz große Faszination.
Ich hatte Entlasten, Individualisieren und Abwechslung im Sinne von spannenden Unterrichtsformaten bei mir im Zettel stehen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist KI für unsere Schulen?
Puh, auf einer Skala, das ist immer schwierig. Also ich glaube, KI selber gar nicht, aber der Umgang mit KI, das würde ich schon sagen. Naja, auf einer 8 würde ich es wahrscheinlich einsetzen.
Das ist spannend, ich hätte die gleiche Antwort gehabt. KI an sich ist ja nicht die Lösung, sondern sie können eine Lösung für gewisse Herausforderungen sein und hat keinen Selbstzweck, sondern sollte dazu eingesetzt werden, lernförderlich zu sein. Zum Abschluss noch, in wen oder was setzt du deine größten Hoffnungen, wenn es um eine gute Zukunft für unser Bildungssystem geht?
Ich glaube, in die Lernenden und in die Lehrenden, die an ganz vielen Stellen versuchen, Sachen zu ändern. Also darüber haben wir ja fast noch gar nicht gesprochen. Aber also Bildung besteht ja zu ganz großen Teilen aus den Lernenden, die Sachen voranbringen. Ich war erst kürzlich an der Schule, wo ich hospitieren durfte, die gesagt hat, wir machen den Schulentwicklungstag gar nicht mit dem Kollegium, sondern mit allen Schülerinnen und Schülern. Und das Kollegium ist eben auch dabei. Und wir entwickeln gemeinsam Ideen, wie wir zukünftig unser Lernen gestalten wollen. Und das sind natürlich Sachen, die finden statt. Es gibt aber auch ganz, ganz viele großartige Pädagoginnen und Pädagogen, die erkannt haben, dass sie was verändern wollen, die mit einem ganz großen Anspruch, dass Bildung für alle es ermöglichen soll, sich gut in die Gesellschaft einzubringen, aktiv sind. Und ja, ich glaube, in die setze ich die Hoffnung, weil wenn wir die noch besser vernetzen und die unterstützen und wir dann alle gemeinsam versuchen voranzugehen, dann kann Bildung schon deutlich besser werden, als es jetzt noch ist.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort von dir, liebe Nele. Vielen Dank für deine Einschätzungen zum Thema KI und Bildung. Und ich glaube, das lässt uns alle sehr positiv nach vorne schauen und ist vielleicht auch für den einen oder die andere Inspiration, selbst aktiv zu werden und neue Dinge auszuprobieren. Vielen herzlichen Dank an dich.
Danke auch. Tschüss.
Wenn ihr mehr über Nele und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Abonniert den Podcast einfach, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Ihr dürft uns natürlich auch gerne bewerten und weiterempfehlen. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft. Der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.